Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Hallo am Dienstag bei der Plattform. Mein Name ist Carmen Santiago und heute haben wir einen großen Gast mit neuer CD. Helmut Hattler, hallo.
Hallo.
Für alle, die dich nicht kennen sollten, vielleicht mal ganz kurz, wer du bist.
Ich bin 1,90 groß.
Das finde ich gut.
Erdbeereis und schwimme gern. Nein, Quatsch. Ich bin Helmut Hattler, Bassist, seit vielen Jahren auf der Piste. Ungefähr 2.500 Konzerte gespielt in meinem Leben mit unterschiedlichen Bands, Kran, Tab 2, See on Hell, Hutchers und so, die bekanntesten Sachen. Und jetzt bin ich hier.
Und du hast eine neue CD, war auch bei uns, ja. CD der Woche.
Das freut mich sehr.
Heißt The Kite.
Ja.
Und damit steigen wir jetzt erstmal ein, würde ich
sehr
sagen.
Gut.
Okay. Lied 1.
Gern.
Lied 1, The Kite.
Der Titelsong.
Gibt es dazu eine Geschichte?
Ja, massenhaft, aber lass erstmal Musik laufen, sonst laufen uns die Hörer weg.
Okay, dann bis gleich. Zurück bei der Plattform auf Free FM. Zu Gast ist Helmut Hattler.
Hallo Carmen.
Das war der erste Titel von seinem neuen Album. Heißt
auch der Titelsong sozusagen.
Genau.
The Kite.
The Kite. Wer singt da denn?
Meine Sängerin, das ist Fula Dada. Ganz tolle Sängerin, die so ganz reduziert sind. Ich habe noch ein Duo mit Sio, das ist auch eine Ulmer Königin. Da geht es eher so heftig zusammen. Fola ist sehr, ist einfach sehr phrasiert, super geil, ganz reduziert und ist halt perfekt zu meiner Musik, weil das ist halt jenseits von Rockröhre oder sowas. Ne?
Du bist schon detailverliebt?
Absolut. Absolut. Also wenn man mich mitkriegt, wie ich in diesen 3 Monaten, in denen ich eigentlich fertige Songs habe und dann losziehe und das Album fertig mache und 3-mal irgendwie für einen Ton ins Studio renne, das ist schon manchmal heftig, aber ich denke einfach, das muss so gut wie möglich sein. Also ich möchte, da Musik ja wirklich mein Leben ist und ich möchte auch was Gutes abliefern und nicht nur irgendwie kurz mal was raushauen oder gucken. Es gibt ja auch so Musiker, die sagen den schönen Spruch, mal Scheiße an die Wand werfen, gucken, was hängen bleibt. Und so ticke ich halt überhaupt nicht.
Hast du dann Probleme mit der heutigen Musikindustrie? Da ist ja oft, jemand steht dort, was ganz anderes dahinter.
Ja, mit der Industrie habe ich eigentlich immer relativ wenig zu tun gehabt. Selbst in den Jahren, wo wir die Platten von großen Plattenfirmen veröffentlichen ließen, war das immer so, dass wir, ob das Kran war oder Tab 2, dass wir die Produktion selber machen und im Prinzip nur dann verwerten lassen oder verkaufen lassen. Also es gab niemals den Punkt, wo irgendwo Schlaumeier, ein Schlipsträger da stand und sagt, so, jetzt machen wir eine ausgeschlafene Production und du spielst das und das. Das wäre überhaupt nicht, also dazu komme ich aus der falschen Ecke. Ich bin von den 60er Jahren geprägt, ein Revolutionär im Geiste. Also ich lasse mir ganz ungern was sagen. Das wirkt natürlich auch, aber ich mache immer eine Fresse, wenn mir einer sagt, was ich machen soll.
Du warst ja relativ oder eigentlich sehr erfolgreich, aber mit dem, was du gemacht hast. Ist es dann eine Charaktersache bei dir gewesen? Weil zu sagen, ich mache nicht was anderes sagen, aber trotzdem Erfolg zu haben.
Das ist ja genau der Thrill an der Sache, sozusagen. Wenn du nur Dinge oder Ideen umsetzt, andere Leute, dann bist du Dienstleister. Und ich war noch nie Dienstleister. Ich liebe es, rote Teppiche auszurollen, wenn jemand singt oder sowas. Ne? Das, und Bass so zu spielen, dass es halt dann die Phrasierung nicht kaputt macht und so war. Das mache ich total gern. Aber inhaltlich möchte ich einfach die Kontrolle behalten und auch das machen, weil ich weiß, ich habe ein reiches Innenleben und das Innenleben drängt manchmal schlagartig hinaus in Form von irgendwelchen Songs und irgendwelchen Ideen. Und wenn dann, also wenn Anregungen kommen oder jemand mich beflügelt, ist es, dann spüre ich das schon. Aber mir zu sagen, was ich zu tun hätte, das hat nie, war nie mein, also meine Vorstellung vom freien Musikerleben, vom Rock'n'Roll oder so. Ne?
Früher warst du nur Musiker,
ja.
Inzwischen gibt es auch ein Label.
Ja.
Hat sich da deine Sicht geändert auf die Dinge?
Ja, das ist im Prinzip eine Facette dieser Frage, was macht die Musikindustrie im Augenblick? Die Musikindustrie gibt es wahrscheinlich noch irgendwo, aber ich habe mich da im Jahr 2000 komplett ausgeklinkt und habe dann, obwohl ich nicht dachte, dass es meine Stärke ist, auch noch irgendwie am Schreibtisch zu sitzen und irgendwelche administrativen Dinge zu tun, habe ich das einfach angefangen und habe dann auch einen tollen Partner, das ist der Jürgen Schlachter hier aus der Gegend, der hilft mir dabei. Und dann habe ich auch angefangen, die Agenturarbeit zu machen, also meine Konzerte selber zu buchen und so. Und es geht so beiläufig, also ich bin jetzt nicht gerade die super Koryphäe auf diesem Gebiet, aber es passt gut zusammen und dadurch habe ich natürlich noch einen viel besseren Überblick über die Gesamtsituation.
Wie lange kennst du den Jürgen Schlachter schon?
Auch seit vielen Jahren. Also wir kennen uns im Prinzip so von Bühnen, da ist er auch Schlagzeuger. Und irgendwann gab es dann auch eine Zusammenarbeit mal im Studio und dann habe ich gemerkt, der hat genau einen richtigen Kopf für mich. Also der ist auch super detailverliebt, also noch detailverliebter im technischen Bereich, kann das perfekt umsetzen, was ich so an Rohmaterial anbringe und verfeinern. Das ist eine tolle Symbiose, ja.
Ich habe mir schon gedacht, dass du den viele Jahre kennst, weil wenn man sich so mit dir beschäftigt, dann stößt man oft immer wieder auf die gleichen Leute.
Ja, 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 ich bin ein Schäferhund.
zum Beispiel auch der Peter Musebrink.
Ja.
Der ist ja schon ewig in deinem Leben. Der hat übrigens hier auch eine Sendung, Sonntagabend.
Habe ich mitgekriegt, genau. Da gab es immer so Querverbindungen auch.
PMFM nennt er sich.
Richtig, ja.
Genau, und da läuft sonntags immer bei uns was. Aber auf jeden Fall... Den kennst du ja auch schon ewig, seit Schulzeiten.
Nee, den kenne ich seit Schulzeiten. Aber der kam irgendwann, als ich mein erstes Soloalbum gemacht habe, 70er Jahre, keine Ahnung, kam er als Fotograf zu Conny Plank ins Studio und hat mich ständig fotografiert. Und dann hat er gesagt, er ist Fotograf. Und dann kam er immer zu Konzerten und hat Fotos gemacht. Und irgendwann kam er dann zum Tattoo-Konzert und meinte, ah, ich mache jetzt auch Musik. Da dachte ich auch, oh Jesus, mal wieder die Klassiker, der Fotograf, jeder macht jetzt gerade Musik, weil er irgendein Gerät zu Hause hat, das Bum-Bum macht oder sowas. Und Moment, ich muss kurz den Lassie reinholen.
Lassie!
irgendwann hat er mich dann eingeladen zu irgendeiner so einer Geschichte in Hamburg, zusammen gespielt und dachte, wow, wie geil, mit Maschinen spielen und Live-DJing und dazu spielen und so kam dann irgendwie vom eins zum anderen, irgendwann gab es Kooperationen zwischenzeitlich, treffen wir uns regelmäßig und er baut seine Gerätschaften auf, hat meistens schon unglaublich gut klingende Sounds am Start, die mich sofort beflügeln, irgendwelche Ideen dazu zu entwickeln und das ist auch eine tolle Zusammenarbeit. Also er ist eher so, ich sag mal, Verpackungskünstler und ich bin eher so von Inhalt zuständig, auch wieder eine tolle Symbiose. Also es gibt so ein paar Seilschaften, die richtig geil funktionieren.
Ich glaube, da draußen ist nicht Lassie, da ist irgendein tollwütiger Hund.
Fury.
mit dem Peter Musebrink hast du aber zusammen gewohnt.
Nee,
aber mit irgendwem hast du zusammen gewohnt?
Ich habe mit ganz vielen Leuten zusammen gewohnt.
Mit denen du auch zusammengearbeitet hast?
Das war zu Krahns Zeiten. Ja, ja, genau. Da fing das. Also Krahn war meine erste Hippie-Kapelle. Wir haben zusammen auf dem ersten Ulm gewohnt, dann Berlin. Und dann haben wir in Ostwestfalen auf dem stillgelegten ehemaligen Gestühl vom Grafen Metternich haben wir dann zu 15 zusammen gewohnt, glaube ich, 7 oder 8 Jahre lang. Das war schon sehr heftig, aber auch eine schöne Erfahrung.
Weshalb habt ihr euch nicht zerfleischt? Oder ist das nur bei Frauen so?
Nee, da waren ja auch Frauen dabei und die Frauen sind natürlich noch heftiger drauf als die Jungs, weil die Jungs haben wenigstens noch die Möglichkeit, rauszufahren und Konzerte zu machen und völlig erschöpft wieder nach Hause zu kommen. Aber in der Zwischenzeit gab es dann meistens schon irgendwelche inneren Messerstechereien der Freundinnen, die zu Hause bleiben mussten. Das war schon heftig. Also manchmal habe ich es auch das erste selbstverwaltete Irrenhaus Deutschlands genannt.
Aber leben alle noch? Zumindest... Ist keiner umgekommen damals.
Nein. Ja, aber es war schon manchmal echt knapp manchmal. Also da gab es Storys, das ist eigentlich nicht zu erzählen.
Ja, dann spielen wir Musik. Oder willst du doch was erzählen?
Nee.
Was hören wir an als nächstes?
Was hätten wir denn im Angebot?
Lied 2 bis 13, außer 6, das wünsche ich mir. Oder sollen wir gleich 6 spielen?
Dann spielen wir 6.
Spielen wir 6, okay. Das heißt Fine Days.
Ja, das ist eigentlich das untypischste Stück von allen, weil das erzähle ich nachher.
Okay, hören wir nach dem Song. Bis gleich bei der Plattform. Zurück bei der Plattform auf FreeFM. Zu Gast ist Helmut Hattler.
Jawohl.
Und du hast versprochen, du erzählst jetzt die Geschichte zu dem Song, den wir gerade gehört haben.
Ja, es ist eigentlich nichts Rühmliches, aber andererseits sagt es auch viel über mich aus, weil ich habe glaube, so ein Gedächtnis ist sehr selektiv arbeitet und diese Vers, den wir gehört haben, und da gibt es auch so einen C-Teil, die sind über 30 Jahre alt. Über 30 Jahre alt.
Hast du aus der Schublade geholt?
Ja, und jedes Jahr fällt mir das Ding irgendwie ein. Neulich war mein Freund Joe Kraus dann irgendwie auch bei mir und meinte, da haben wir damals einen Song gemacht. Und hat dann da draußen gesagt, was? Damals haben wir das auch schon mal so skizziert aufgenommen. Sag ich, das habe ich jetzt gerade fertig gemacht, weil ich habe jetzt dieses Jahr oder Ende letzten Jahres, da habe ich den Refrain dazu gefunden, sozusagen. Und immer wieder kam das Ding so aus der Ecke raus und meinte, ich möge das doch bitte mal verwenden oder sowas, ne?
Und dann, ich danke
dir. Das freut mich, dass es jetzt auch noch gut ankommt.
Aber du meinst, das ist der Ausreißer auf der Platte?
Ja, für mich ist es natürlich ein Ausreißer, weil das nichts mit den letzten 2-3 Jahren zu tun hat. Also wirklich ein Teil ist, das wirklich als wirklich in den 80er Jahren entstanden ist und nicht jetzt aktuell irgendwas darstellt, was ich bin. Aber ich denke, es ist so eine zeitlose Ding. Und immer wenn Sachen, die ich nicht fertig gemacht habe, die melden sich irgendwann und sagen Hallo, klopfen so ein bisschen an die Tür und sagen, ich will hier raus, lass mich hier raus, ich bin ein Star.
Bist du jemand, der Dinge immer zu Ende bringt?
Ja, versuche
ich. Abgesehen vom Abitur?
Scheiße, hast mich erwischt. Das ist aber für mich auch im Prinzip eine Sache gewesen, die ich so zu Ende gebracht habe, weil es war einfach die Möglichkeit, sich jetzt irgendwie ein kleines Ass in den Ärmel zu stecken für den Notfall oder zu sagen, ich mache jetzt das Ding jetzt wirklich komplett ganz. Also ich bin schon jemand, der spürt auch, oder ich habe mir das auch ein bisschen kultiviert, dass ich spüren kann, wenn die Dinge reif sind, wenn sie anliegen. Und wenn sie nicht anliegen, dann lasse ich sie erst nochmal ruhen. Also ich bin, wenn ich dann was fertig habe, dann bin ich auch sehr ungeduldig und gebe unheimlich Gas. Aber sobald die Dinge nicht fertig sind, bringt es auch nichts. Meine Erfahrung bringt es auch nichts, unfertige Sachen oder halblebige Ideen dann irgendwie noch so ein bisschen hinzubiegen. Damit tut man niemandem Gefallen. Also ich mir sowieso nicht. Und deshalb habe ich einfach so eine innere Uhr, die einfach sagt, jetzt ist noch ein Tröpfchen und das Fass ist voll und dann wird losgelegt.
Wir müssen jetzt nochmal schnell zurückgehen, nämlich wegen dem Abitur. Hast 6 Wochen
vor dem Abitur
geschmissen.
Ja.
Ist ja schon mutig.
Ja, das hat natürlich auch mit der Zeit zu tun. Das ist bestimmt mutig und bestimmt auch irgendwie irre, aber es hat in die Zeit gepasst und es gab auch eine spezielle Situation um mich herum. Es hatte einfach meine drei anderen Musiker, also wir vier, waren alle an dem Punkt, machen wir jetzt irgendwie Musik oder... Der eine zog nach Berlin, der andere war schon an der Musikhochschule. Also es war so ein Punkt, entweder wir driften jetzt auseinander oder wir fällen eine Entscheidung. Und die Entscheidung war einfach zugunsten der Musik. Und deshalb habe ich dann auch gesagt, okay, dann aber richtig. Dann bin ich jetzt ab jetzt hier nur noch Musiker. Und so war es dann auch. Und es hat auch geklappt.
Inzwischen hast du 6 Kinder.
Jawohl.
Eine halbe Fußballmannschaft. 6 Kinder, oder? Und 12?
Ich bin die zu 11 spielt man, glaube ich.
Ach echt? Ja, der Torwart. Ach egal, streichen wir das einfach. Ich bin eine Frau, ich muss das nicht wissen. Auf jeden Fall.
Ja, Sie könnten im Prinzip schon gegeneinander spielen.
Auf jeden Fall, damit geht ja auch viel Verantwortung, Verpflichtung einher. Und wenn man jetzt hört, 6 Wochen vorher Studium geschmissen oder auch jetzt, wie du deinen musikalischen Weg gegangen bist. Ich stehe dahinter, Kommerz hin oder her.
Genau.
Und jetzt diese ganze Verantwortung, also das Leben wandelt sich. Wie war das für dich?
Ja, also Verantwortung ist eigentlich nichts Negatives für mich. Im Gegenteil, ich finde es eigentlich toll. Also wenn man Kinder hat, die dann auch liebevoll zu erziehen, sofern sie da sind gerade, die wohnen natürlich alle bei ihren Mamas und so. Aber mein großer Sohn, der ist ja schon seit 10 Jahren in London und ist da ein berühmter Film- und Videoartist. Aber die da sind, werden so langsam immer größer und wir lieben uns alle. Die lieben sich auch untereinander. Das sind ja nicht alle von der kleinen Mutter. Und für die da zu sein und auch mal den monatlichen Unterhaltszahlung zu leisten, das ist nicht immer so ganz easy, aber macht total Spaß und ist auch ein großer Anreiz, Antrieb sozusagen, Dinge zu tun, weil die lasse ich nicht im Regen stehen.
Bist du jemand, der vor etwas Angst hat?
Ja, absolut. Ich habe Angst vor dummen Leuten, die Macht haben.
Lassen wir jetzt mal so stehen. Nur... Du wirkst so, als wenn du locker an die Dinge rangehst.
Ja, bei Musik kann man nicht mit Macht oder Krampf oder mit Unlockerheit, Verkrampftheit rangehen. Die Musik wehrt sich und macht dich unglaubwürdig. Also du musst einfach ein Liebesverhältnis zu deiner Musik eingehen und das das geht nicht mit Kraft oder Krampf oder sowas. Das ist eine ganz, das muss auf Augenhöhe. Also Musik ist für mich wirklich eine in sich geschlossene Wesenheit, würde der andere Person sagen. Also es ist ein System sozusagen, das sich mit mir verbindet. Und das geht nicht mit du musst oder so. Also ich kann mich natürlich überwinden, wenn ich todmüde bin, mal auf die Bühne zu gehen, aber denke, oh mein Gott, jetzt schon wieder. Aber dann im Augenblick, spielst du die ersten Töne und stellst fest, ungeahnte Kräfte schlummern immer noch in irgendeinem Batteriechen.
Ist Musik so dein Ruhepol, dein Ausgleich?
Ja, Musik ist eigentlich alles. Also Musik ist, kann dich zur völligen Erschöpfung treiben oder halt auch wirklich inspirieren. Und vor allem Musik kommt nur, wenn du nichts willst. Also für mich sind die besten Momente, wenn ich nichts will. Ich gehe in den Garten oder ich mache in der Küche irgendwas und dann kommen irgendwie total geile Melodien plötzlich und dann sage ich, ja, passt schon. Und dann kommen sie irgendwann drei, vier, fünf Mal wieder und dann weiß ich einfach, die wollen jetzt hier irgendwas anrichten. Und dann nehme ich das mal so ganz formlos irgendwie auf einem kleinen Aufnahmegerät auf und so kristallisiert sich dann so eine Beziehung.
Also summst du das dann vor dich hin oder holst du ein Instrument?
Ich summe das mal vor mich hin und nehme mein Instrument und harmonisiere das ein bisschen aus, damit ich weiß, wo das lang gehen könnte. Ja, und dann schlummert das erst nochmal wieder ein bisschen und es meldet sich dann einfach, wenn es weiterentwickelt werden will, dann meldet sich das und dann bin ich derjenige, der das gefälligst zu tun hat.
Und manchmal dauert es ein paar Jährchen.
30 Jahre.
Hören wir noch mal einen Titel.
Ja. Sollen wir vielleicht mal was Instrumentales hören?
Gern.
Wie sieht es denn aus mit dem Wetter?
Ja, Regen zieht, glaube ich, auch.
Ja, ich glaube auch. Brauchen wir was Ruhiges oder was Aufregendes? Oder was? Also was ich ganz gut finde, ist ein bisschen abgedrehtes Stück. Das ist das Ballhaus Rübohl Nummer 4. Lass uns das mal machen.
Dann hören wir das an und danach musst du uns wieder erzählen, was da dahinter steckt.
Sehr gerne.
Zurück bei der Plattform. Im Hintergrund läuft es noch ein bisschen. Helmut Hadler ist zu Gast und hat seine neue CD mitgebracht, The Kite.
Genau.
Und wir haben jetzt den Song, sprich du es aus?
Ballhaus Rübo nennt er sich. Das ist ein kleiner Scherz, weil mein Schlagzeuger heißt Olli Rübo. Und der hat eigentlich diese ganzen Beats da und diese komischen Sounds irgendwie angebracht. Und das ist auch schon eine Weile her. Und da habe ich dann mal einen Bass drauf gespielt und unser früher Trompeter Sebastian Schlenitzki hat eine Trompete drauf gespielt und dann habe ich dieses Stück, Tag 2 gibt es auch drauf, was ist noch, auf jeden Fall habe ich 7 Titel für einen Radiosender, Deutschland Radio Wissen, gemacht als Auftragsarbeit, weil die wollten ganz lange abgedrehte, möglichst elektrisch angehauchte Songs oder keine Songs, sondern ihren Titel haben. Weil es ihr Klanglayout werden sollte. Das habe ich dann gemacht. Und ein paar Sachen fand ich dann einfach auch fast zu gut, als dass man sie dann einfach da irgendwie versacken lassen könnte und habe dann weiter dran gearbeitet.
Bei ein paar hast du gedacht, die müssen auch bei FreeFM laufen.
Nicht nur hier, sondern sollen unbedingt aufs Album drauf. Und das ist so ein Ding. Und das haben wir dann auch mal live gespielt. Und diese Gitarre hinten drauf, das ist echt eine live gespielte Gitarre von einem Konzert, den man dann einfach importiert hat.
Okay.
Und so hat es, nehmen die Sachen bei mir ihre Metamorphose und irgendwann sind sie gut genug und kommen dann durchs Qualitätsmuster, Raster und auf die Platte.
Das Album heißt The Kite.
Mhm.
Warum?
Ja, das kommt einfach vor in dem Titelstück. Und ich fand es einfach eine schöne Metapher auch für irgendwie den Blickwinkel ändern, gucken, wie man in Stürmen, in Winden irgendwie so klarkommt und trotzdem geerdet bleiben durch eine Schnur. Also es ist erstens nicht, dass man da komplett abdriftet oder sowas. Ich glaube, den Blickwinkel zu ändern ist immer eine ganz sinnvolle Sache, also auf das, was man so täglich tut oder man muss ja nicht jeden Tag irgendwie alles in Frage stellen, aber manchmal ist es ganz gut, einfach mal so von oben zu gucken, wie sieht es eigentlich so aus. Ich glaube, so Astronauten, die Welt von oben erstmal sehen, die wundern sich dann auch über irgendwelche kleine Religionskriege von irgendwelchen verrückten, fanatischen Menschen. Und so, das ist einfach die Metapher. Kommt aber im Text halt auch drin vor, sozusagen ein bisschen abdriften, ein bisschen abgehen. So, ja.
Der Kite ist jetzt Englisch, hinten die Titel, mal Deutsch, Tag 2,
ja.
Mal englische Titel.
Ja.
Und das Ballhaus Ribot.
Ribot. Ja, das ist ein bisschen noch mal französisch
vielleicht. Bin ich ganz schlecht. Auf jeden Fall, wie kommt's, dass das verschiedene Sprachen sind oder Zufall?
Passt doch irgendwie auch in unsere Welt. Also ich meine, es ist ja nicht nur alles eindimensional. Wir sind unter tausend von Einflüssen irgendwie, die wir verarbeiten und künstlerisches Filter dazwischen machen. Und ja, ich denke, Künstler hat auch ein bisschen die Aufgabe, die Welt, in der er sich befindet, so ein bisschen zu spiegeln oder manchmal auch im Zerspiegel darzustellen. Wie auch immer. Also das sind einfach Sachen, die, ja, stilistisch genauso, also Sachen, die neu passieren, also technologisch neu passieren, wie Sounds, Beats und solche Sachen. Da, ne, kommt ein neues Gerät auf den Markt und der Künstler fummelt dran rum und stellt irgendwann fest, da ist ja was drin, was ich gebrauchen kann. Plötzlich hast du einen neuen Style. So, ne, so Sachen passieren, die Sachen. Einfach, wenn man offen genug ist, die Sachen vermischt, dann kommt auch was Neues mehr raus.
Wenn das Album fertig ist, also du hast deine Songs zusammen, hörst du dann das ganze Album nochmal durch? Wie läuft das ab?
Nicht immer. Also in diesem Fall, es gibt zwei Alben, zum Beispiel das The Big Flow, das war das vorige Album. Das habe ich, glaube ich, noch ein Jahr lang gehört. Ich habe es total geliebt. Ich war fast auch ein bisschen stolz auf mich, dass ich so ein tolles Album hinkriege. Und bei dem ist es auch so. Und zum Beispiel, wenn meine Kids kommen, die legen das immer auf. Neulich kamen die wieder, lief es dreimal hintereinander durch. Also das neue The Kite. Und das freut mich natürlich, wenn meine Kinder draufstehen und wenn ich auch draufstehe. Nee, es hört es echt an. Also ich finde es relativ gut gelungen. Das ist nichts, ist nicht die Erfindung der Musik, aber es ist toll.
Und manche hörst du nicht an?
Nee, es gibt so Sachen, jetzt sind sie gemischt und das sind so wie, ja, so Kinder, die aus dem Haus sind und das sind so, oder Mieter oder was weiß ich, keine Ahnung, sind sie weg und mögen sie ihren Frieden haben in der Fremde.
Wie ist es mit alten Fotos?
Ja, durchs Netz kriege ich einen anderen Zugang dazu. Also ne, irgendwann habe ich auch, also Fotoalben habe ich jetzt zum Beispiel nicht, aber ich habe eine Fotokiste und irgendwann habe ich mal drin oder auch neulich beim Klassentreffen kam, mein Klassenkamerad hat wirklich Fotos gehabt von Jan Friede und mir, als wir 10 Jahre alt waren. Und das ist der Schlagzeuger von Kran, mit dem ich ja heute noch spiele. Und wir sahen total süß aus. Sowas von süß, Jungs, glaubst du nicht? Muss ich sofort abfotografieren und ins Netz stellen. Ne? Also da, insofern habe ich dann ja einen anderen Zugang zur Vergangenheit. Mit Zeitlang ist der Vergangenheit furchtbar, aber jetzt...
Ja, und wie ist es mit Fotos aus den 80er Jahren?
Lustig, weil ich war jetzt kein klassischer Vertreter dieser Generation, weder musikalisch noch stylistisch, aber natürlich kriegst du nicht die Klamotten, die es in der Zeit im Laden gibt. Du kannst ja nicht sagen, bitte haben Sie was aus dem letzten Jahrzehnt oder vom nächsten Jahrzehnt schon. Man hat dann manchmal schon Jacken an, die dann so ein bisschen flügelärmlich sind und sowas. Aber ja, 80er Jahre fand ich komischerweise auch ein bisschen komisch. Also 80er Jahre ist irgendwie, war es vom künstlerischen Output, auch wenn du Filme heute anguckst aus den 80er Jahren oder auch viele Musik, ein bisschen platt. Das ist so verkokst irgendwie.
Verkokst.
Finde ich schon.
Und wie würdest du dann die 90er nennen?
Keine Ahnung.
Wenn man so an das ganze Eurodance... Und so
ja, denkt, das ist wahrscheinlich irgendwie Tablettenmusik.
Du warst beim Klassentreffen. Wie reagieren deine Mitschüler von damals jetzt auf dich?
Ach, relativ gelassen. Die glaubt, sie haben das Schlimmste schon hinter sich. Ja, nee, war ganz, ganz moderat. Und jeder hat sich angestrengt, gut dazustehen, war alles gut.
Ja, das ist ja bei Klassentreffen immer so. Deswegen gehe ich, glaube ich, besser nicht hin. Ja. Aber es gibt ja dann die Leute, die sind vielleicht bei der Bank, ganz klassisch.
Ja.
Dann gibt es einen, der ist ganz, ganz toller, out of the borders Künstler, ist es aber nicht.
Ja, ja.
Und mittendrin steht dann Helmut Hattler und sagt, ja, ich mache halt, habe mein Abi geschmissen, mache jetzt halt Musik und habe damit also meinen Lebensunterhalt verdient.
Ich hatte damals schon sowieso einen relativ bizarren Status. Insofern bin ich eher jetzt wahrscheinlich besser zu genießen, ein pfleglicherer Kerl als damals.
Du hast aber immer nur Musik gemacht. Also du hast nie einen Nebenjob noch so betrieben, Kellnern, Putzen.
Nee, ich hab dadurch, dass meine Eltern eine Maschinenfabrik hatten und ich als Kind wirklich Kinderarbeit leisten musste in Ferien. Ich stand manchmal wirklich wochenlang in der Fabrik und habe da irgendwelche Sachen gesägt oder gegratet oder gebohrt. Und da war mir einfach klar, so soll mein Leben nicht verlaufen. Das passt überhaupt nicht zu mir. Ich habe in mich hineingelitten und war unglücklich und musste dann auch noch das Geld, das ich verdient habe, irgendwie in Sandalen anlegen, die ich dann tragen durfte. Also fand das total beschissen und wusste dann einfach ungefähr, ja, es ist schon manchmal toll, Dinge zu tun, die jetzt nicht von internationalem Ruhm gesegnet sind. Also ich stehe total drauf, jeden Tag irgendwie Dinge abzuputzen oder zu spülen und so, weil ich denke, aber das gehört dazu, weil was würde ja im Dreck ersticken. Also das macht mir auch Spaß zum Beispiel. Also so wiederkehrende Arbeiten, das ist alles völlig, das ist auch sinnvoll. Also dann geh in den Garten und pflanze irgendwas und esse es dann und pflanze wieder was Neues. Das ist alles super. Aber jetzt so einen normalen Job, dachte ich mir, wenn ich es irgendwie schaffe, das vermeiden zu können, dann vermeide ich das und gebe einfach richtig Gas und versuche die Dinge zu machen, die ich kann und die mir gut tun, die mir auch, ja, die mich auch gesund halten. Ich glaube, es ist auch so ein Gesundungsprozess, wenn man die Sachen gerne tut, die man macht. Und da hat man auch unglaubliche Energien manchmal, man ist nicht schlapp. Und ja, und das habe ich halt also beobachtet und habe das auch für mich so als meinen Lebensentwurf abgesegnet und freue mich, alle paar Jahre immer tolle Platten zu machen.
Hast du Geschwister?
Ich habe eine große Schwester, ja.
Also man hört so raus, du warst halt immer jemand, ich stehe hinter mir, ich stehe zu mir, das will ich machen, ich möchte mich nirgendwo reinpressen lassen. Wie seid ihr aufgewachsen?
Also ich hatte eine spezielle Familiensituation, meine Eltern sind relativ früh gestorben und die waren natürlich auch so Nachkriegsparadigma, das war ganz klar, dass das hat so und so zu laufen, wenn nicht, dann brennt die Luft. Und meine Mama war 40, mein Papa war 46, als sie gestorben sind und ich war 13, als ich vollweise war. Und meine Schwester und ich, wir haben es dann relativ entspannt angehen lassen. Wir haben dann uns mal eine Wohnung genommen, mal wieder im Elternhaus gewohnt, was halt gerade so lief. Und sie war halt schon jemand, die eher umgesetzt hat, also die versuchte ein bisschen den Rest der Firma irgendwie noch zu retten und sowas. Und ich war halt komplett raus, out of duty. Ne? Ich habe einfach nur gemacht, was mir in den Sinn kam. Ich hatte keine wirklichen Verpflichtungen, der Druck des Elternhauses hat auch so ein bisschen nachgelassen. Und so habe ich eigentlich meinen Lebensweg gefunden.
Ne? Deine Schwester ist älter als du?
Ja, ist 5 Jahre älter.
Wie ist jetzt?
Immer noch 5 Jahre älter.
Ja?
Aha.
Echt?
Ja, ja.
Wow.
Hat dann mal nicht nachgerechnet.
Hat sich gut gehalten. Aber steht ihr euch näher durch eure Kindheit dann?
Ganz bestimmt, ganz bestimmt. Also wenn ich andere Geschwister so angucke, da gibt es ja viel Konkurrenz und Abwertendes. Wir haben beide großen Respekt voneinander, auf jeden Fall. Ja, ja.
Hören wir noch mal einen Titel?
Sehr gern. Mal wieder was mit Gesang vielleicht.
Du bist der Chef. Ich wollte nur Fine Days.
Ich wollte nie der Chef sein, jetzt plötzlich mit Einschlag. Fine Days hast du schon. Okay, lass uns C64 spielen. C64 auf Deutsch.
Und auf Französisch?
C64.
Ja, genau.
Ja.
Okay, wir sind gleich zurück bei der Plattform mit Helmut Hattler. Zurück bei der Plattform auf FreeFM. Zu Gast ist Helmut Hattler und wir haben gerade C64, C64.
Mhm. Commodore, Computer.
Ah.
Ja, ja. Das ist eine kleine Metapher für einen Gemütszustand, wie man sich plötzlich fühlt, wie wenn man schlecht animiert wäre. Also nicht mehr richtig harmonisch bewegen kann und sich sehr kontrolliert. Also das geht darum, dass man irgendwie die Nacht mit jemand Falschem verbracht hat und dann guckt, wenn man aus der Nummer rauskommt und das Gefühl hat, ich fühle mich wie eine schlechte Animation eines C64-Computers.
Und wie kommt man aus so einer Nummer raus?
Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich heilt nur die Zeit alle Wunden.
Bei dir in deinem musikalischen Wirken, Schaffen, sind Leute immer wieder ins Leben getreten, wieder rausgetreten, wieder dazugekommen.
Ja.
Man kann aber schon so sagen, es gibt so ein
Handvoll.
Es gibt einen festen Kern, der kein fester Kern ist.
Ja, das ist sehr gut gesagt. Das ist tatsächlich so. Ja. Es gibt einfach so, außer so seelische Verbindungen zu Leuten. Selbst wenn man mit denen jetzt irgendwie jahrelang nichts macht, man fühlt sich doch irgendwie immer verbunden und weil man sich wahrscheinlich musikalisch versteht. Also ich glaube, bei mir entscheidet sich sehr viel darüber, wie man zusammen spielt. Wenn da irgendwas zusammenläuft und dich in einen bestimmten Zustand bringt, also dass man sich so gegenseitig befruchtet, wie auch immer, das verbindet unfassbar, auch wenn man dann sich eine Weile nicht sieht oder nicht mit zusammen spielt. Jetzt gerade, das ist auch ein gutes Beispiel, C64, das ist zum Beispiel, da hat der Joe Krause die Trompete gespielt. Wir haben halt 13 Jahre lang sozusagen Funkstille gehabt. Und da kam er ins Studio und vor die Tattoo-Sachen habe ich ihn gebeten, auf meine Sachen ein paar Sachen zu spielen. Und es hat halt sofort gepasst, da muss man nichts erklären und es hat er einfach perfekt wie heimkommen, aber einfach super.
Könntest du dir auch vorstellen, mit jemandem zu spielen, mit dem du dich nicht verstehst?
Das ist mir auch schon passiert. Also mit Leuten, die dann irgendwie zum Beispiel so durch Drogen oder irgendwelche anderen Einflüsse irgendwie total schräg draufkommen und du gehst auf die Bühne und nach dem Gig verstehst dich deutlich besser als vorher. Also durch dieses gemeinsame gute Spielen hat man ein bisschen einen Draht zueinander gefunden und diese ganze Aversion löst sich auf. Das gibt es tatsächlich, ja.
Gab es da dann so ein Musikinstrument-Battle auf der Bühne?
Nee, gar nicht. Das ist einfach so, das sind so diffuse, feine Dinge, also wie man aufeinander eingeht und man signalisiert dem anderen ja auch so ein bisschen, ja, ich streichel dich hier und ich lasse dich jetzt auch spielen und ich biete dir auch was an. Das ist eher so eine psychologische Ebene auch.
Wie geht's dir vor einem Konzert? Aufgeregt? Egal?
Nee, kommt immer drauf an, ob man ein Programm zum Beispiel gut drauf hat oder ob man es nicht gut drauf hat oder ob es auch aufregend ist oder so. Also es ist immer so eine. Aber ich bin jetzt niemand, der zu Lampenfieber neigt zum Beispiel.
Wie geht's dir während dem Konzert?
Meistens gut.
Denkst du da viel nach oder bist du da ganz frei?
Das ist ganz merkwürdig. Ich würde es nicht denken nennen. Das ist, also ist eine Konzentration. Also ich merke manchmal auch dann, wenn bei Sachen, die ist ganz, ganz leicht und ganz flirrig und ganz offen sind, dass mich das, da schwitze ich zum Beispiel mehr als bei irgendwie Sachen, die ich weiß, wie es geht. So. Weil einfach die Konzentration so hoch ist, dass du da alle Sensoren aufmachst und dem anderen sozusagen signalisierst, ja, ich gebe dir hier was, gib mir da was. Also ich habe auch das Gefühl, dass man kann auch sehr viel schneller spielen. Weil man einfach so viel, also ich finde, der Zeitfaktor ist auf der Bühne anders. Man findet langsame Stücke viel zu langsam manchmal, unfassbar langsam. Ich möchte in dieser Zeit viel mehr machen. So, ne? Und da muss man aufpassen, dass man nicht sozusagen busy spielt, weil das ist dann natürlich ganz furchtbar, wenn man langsame Stücke zu aufgeregt. Also das ist eine große Kunst eigentlich, das alles auf die Reihe zu kriegen, den Hormonhaushalt und die Anforderungen der Musik auf die Reihe kriegt.
Und wie geht's denn nach dem Konzert?
Meistens so, dass ich ein Bier trinken will, weil ich trinke nie Bier. Aber so nach dem Konzert, also irgendwas Salziges essen, Bier trinken und da bin ich noch bestimmt noch eine Stunde sehr gut gelaunt, bevor dann der kleine Absturz kommt. Also nicht vom Bier, sondern von der Müdigkeit.
Ist bei dir was geplant in nächster Zeit an Konzerten?
Ja, massenhaft. Ja, ich habe mir ein bisschen viel vorgenommen dieses Jahr. Also es wird eine große Hatler-Tour geben im Oktober. Mitte September geht es schon los. Am 1. Oktober sind wir auch in Ulm im Roxy. Und ja, das ist eigentlich das Hauptding. Ich spiele mit Sion noch ein bisschen, auch in Ulm nochmal im September. Sion Hell heißt das Projekt. Und ja, wie gesagt, es kommen auch ganz viele Anfragen so durch das Album. Gerade ist gerade ganz spannend, finde ich so. Immer, wenn du gibst ein neues Album raus, ne, hast das Prozessstadium abgeschlossen, gibst das Produkt sozusagen raus an die Menschen und erst sagen so, ja, und dann plötzlich so, ich habe es zum zweiten Mal gehört, jetzt habe ich es zum dritten Mal gehört, ja, weißt du, jetzt habe ich es erst verstanden und so, oder? Und dann plötzlich kommt der und will ein Interview machen und der will noch einen Artikel machen und dem fällt noch was ein. Passiert gerade ziemlich viel, ist sehr spannend.
Daten sind wahrscheinlich auch auf deiner Webseite?
Ja.
Du hast eine Webseite?
Es gibt eine Webseite, das ist hh@helmuthattler.de, es gibt auch bei Facebook dann natürlich Hattler eingeben, dann findet man ganz viel.
Betreibst du die selbst?
Ja.
Ganz allein? Wow.
Warum?
Ja, so viel Technik und hin und her also und aktualisieren.
Ja, also ich habe es jetzt aufgegeben, zum Beispiel jede Veranstaltung extra einzugeben, das finde ich irgendwie Mörderarbeit. Aber es gibt gerade viel zu posten und viele Leute machen Anfragen und es ist meistens sehr, sehr, sehr lustig. Also ich habe auch mehr Platten über Facebook verkauft, glaube ich, als über meinen eigenen Shop. Das ist schon irre.
Okay, dann verabschieden wir uns mit zwei Stücken noch.
Sehr gern, super.
Also soweit wir halt kommen, noch bis fünf. Und zwar wären das?
Dann würde ich doch mal mit Patient anfangen und hinterher noch eins, das komischerweise ganz großartig ankommt irgendwie, aber ich weiß nicht warum, das ist Wider. Die Nummer zwei.
Dann danke fürs Kommen.
Sehr gern, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Immer
das
mal
muss
wieder.
Man bald wieder machen.
Machen wir. Das war die Plattform auf FreeFM. Zu Gast war Helmut Hattler. Mein Name ist Carmen Santiago. Ich habe auch die Technik gemacht. Schönen Dienstag wünsche ich dir noch.
Gleichfalls, danke.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/programm/plattform.